Liebe Leute an den Radiogeräten, willkommen zu einer neuen Folge von Neu und Veröffentlicht. Heute mit Annika. Hallo Annika.
Hi Michael.
Und mit meiner Wenigkeit und natürlich wieder mit einem spannenden Gast und einem spannenden Text. Apropos Text, liebe Annika, was fällt dir denn zum Stichwort Essay ein?
Ja, tatsächlich gar nicht so viel. Also ich habe ja vor 100 Jahren mal Theaterwissenschaft studiert.
Oh.
Ich weiß nicht, ob du es weißt. Und da hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir eine Hausarbeit schreiben wollen in einem Seminar oder ein Essay. Und dann wurde aber im Nachgang direkt immer gesagt, ja, wenn Sie ein Essay schreiben, denken Sie nicht, dass das einfacher ist. Das ist nämlich viel schwieriger. Und so kam es, dass ich mich eigentlich ja nie für ein Essay entschieden habe, weil ich immer Angst hatte, dass ich das nicht drauf habe.
Klingt ein bisschen abschreckend, ja.
Absolut. Wie ist es bei dir?
Oh, gute Frage. Ich kann mich dunkel an ein Proseminar in der Philosophie erinnern, wo wir statt einer Hausarbeit 3 Essays schreiben sollten. Das war aber irgendwie in meinem ersten oder zweiten Semester und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein Essay eigentlich sein soll und was ich da überhaupt tun soll.
Ja, ich würde mal sagen, beste Voraussetzung für dieses Gespräch heute. Aber vielleicht kann unser Gast uns da gleich weiterhelfen, oder?
Ich bin mir absolut sicher, dass uns unser heutiger Gast da weiterhelfen kann. Wir haben heute Regina Töpfer bei uns zu Gast. Regina ist Professorin an der Universität Würzburg.
Expertin für das Übersetzen in der Vormoderne.
Regina Töpfer hat vor einigen Jahren ein Buch über Kinderlosigkeit im Mittelalter geschrieben, das jetzt auch ins Englische übersetzt wurde, was mich wirklich total beeindruckt, weil es wenige altgermanistische Bücher gibt, die ins Englische übersetzt werden.
Und sie ist zudem noch Sprecherin des DFG-Schwerpunktprogramms Übersetzungskulturen der frühen Neuzeit, über das wir auch schon mal ausführlich in einem Coffee Talk gesprochen haben.
Das stimmt. Gut, dass du daran erinnerst. Und damit, mit diesem Schwerpunktprogramm, sind wir eigentlich auch schon direkt beim Buch, um das es heute gehen wird und das Regina Töpfer mit herausgegeben hat. Und das Buch ist in diesem Jahr erschienen und der Titel lautet »Übersetzen ist Macht«. Essays zur frühen Neuzeit. Und wir freuen uns sehr, dass Regina Töpfer heute bei uns ist. Hallo Regina.
Hallo Michael. Hallo Frau Meisner. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich war ich ja schon bei Pergament und Mikrofon zu Gast und fand das auch ein ganz tolles Format und schön zu sehen, dass es jetzt weitergeht und in einer neuen Form. Und danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Und wir haben gleich zu Beginn eine schwierige Aufgabe für dich. Könntest du in so ungefähr einer Minute vorstellen, worum es in dem Buch geht, das du mit herausgegeben hast?
Gerne, das werde ich versuchen und ich bitte nicht darum, jetzt genau die Uhr zu stoppen, aber die wichtigsten Punkte werde ich versuchen vorzustellen. In dem Sammelband Übersetzen ist Macht geht es um die Vielfalt des Übersetzens, um verschiedene Formen und Techniken, Konzepte, Praktiken des Übersetzens und zwar in der Epoche der frühen Neuzeit. Das Buch baut auf eine virtuelle Ausstellung, die wir mit dem Schwerpunktprogramm Übersetzungskulturen der frühen Neuzeit gemeinsam entwickelt haben. Und es ist interdisziplinär angelegt. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Beiträge, 10 verschiedene Essays und das Übersetzungskonzept und der Übersetzungsbegriff, der diesem Band wie insgesamt dem Schwerpunktprogramm zugrunde liegt, ist ein erweiterter. Also es geht nicht nur um Übersetzung in Bezug auf bestimmte Texte und Gattungen, sondern es geht auch um Übersetzung im Bereich von Bildern und von Architektur. Und das, was dieses Buch anders macht als die übrigen Publikationen, die wir in dem Schwerpunktprogramm herausgegeben haben, ist, dass wir versuchen, unsere Forschungsgegenstände auf eine unterhaltsame Art und Weise zu vermitteln, dass wir uns an dieser Textgattung des Essays erprobt haben und so versuchen wollen, auch neue Leserinnen und Leser zu gewinnen.
Ja, finde ich total spannend. Und also, dass ein anderes Publikum angesprochen werden soll, das habe ich mir schon direkt bei dem Begriff Essay gedacht, habe ich mir aber auch gedacht, als ich auf die HerausgeberInnen geschaut habe. Sie geben das Buch ja zusammen mit Ann-Kathrin Koppers, Jörg Wäsche und eben auch Ulrike Dresner heraus. Und bei Ulrike Dresner ist es ja so, dass sie anders als die anderen MitherausgeberInnen auch für ihre literarische Tätigkeit besonders bekannt ist. Wir hatten sie auch mal in den Coffee Talks, da hat sie über Doggerland oder über auch Nibelungen Heimsuchung gesprochen. Und ich habe mich gefragt, haben Sie extra quasi eine Spezialistin für das literarische Schreiben mit ins Boot geholt, um diese neue und ungewöhnliche Form Essay, Michael und ich haben es gerade schon gesagt, wir haben irgendwie nicht so viel Ahnung davon, wie man eigentlich ein Essay schreibt, um eben diese neue Form Essay ja auszuprobieren?
Tatsächlich, also genau das war die Idee. Wir haben, nachdem die Ausbildung konzipiert war, darüber nachgedacht, mit welcher Textform wollen wir diese Ausstellung auch begleiten und haben darüber gesprochen, wollen wir einen Katalogband herausgeben. Das ist ja häufig auch eine Form, wie Ausstellungen dann auch dauerhaft gesichert werden, auch wenn sie irgendwann nicht mehr zu besuchen sind. Eine virtuelle Ausstellung hat eine etwas längere Lebenszeit, also noch kann man unsere Ausstellung Übersetzen ist Macht auch im Internet besuchen, aber wir wollten auch etwas schaffen, was eben länger währt. Und dann haben wir darüber diskutiert, was gibt es vielleicht für innovativere Formate? Und die Wissenschaftskommunikation ist ja jetzt eine der großen neuen Aufgaben oder neueren Aufgaben auch der Universitäten als Third Mission. Und gerade in den großen Forschungsverbünden macht man sich ja viel Gedanken darüber, wie kann uns das eigentlich gelingen? Und das war bei uns auch der Fall. Bei historischen Projekten ist es sowieso natürlich immer noch mal ein bisschen schwieriger, Interesse zu wecken. Und unser Wunsch war dann eben zu versuchen, ob das nicht über die Gattung eines Essays gelingen kann. Da hatten wir erstmal eine breite Zustimmung in der Gruppe, dann aber auch eine größere Ratlosigkeit. Wie kann das eigentlich gelingen? Also tatsächlich, Frau Meissner, genauso wie Sie das beschrieben haben, man hört, es gibt diese Textgattung, es klingt irgendwie reizvoll, aber man weiß nicht so genau, wie kann ich das eigentlich umsetzen, ne? Und was sind überhaupt meine Erwartungen? Und dann haben wir uns gedacht, ja, da gibt es doch ganz professionelle Unterstützung, die wir in Anspruch nehmen können, hoffentlich, und haben tatsächlich Ulrike Dresner gewonnen. Zunächst erstmal dafür, dass sie uns einen Vortrag gehalten hat bei einem unserer digitalen Treffen im Schwerpunktprogramm. Das ist ja ganz überregional als Forschungsverbund, sodass wir uns eben überwiegend auch außerhalb unserer Jahreskonferenzen virtuell treffen. Es war also leicht, dann zu einer digitalen Diskussion eine Expertin einzuladen. Und dann hat Frau Dresner uns einen Vortrag gehalten, was für sie eigentlich essayistisches Schreiben ausmacht. Und sie hat dafür auch viele verschiedene Metaphern verwendet. Sie hat uns deutlich gemacht, dass es völlig anders funktioniert als wissenschaftliches Schreiben. Sie hat davon gesprochen, dass man essayistisches Schreiben vergleichen kann, vielleicht mit einem Sternennetz oder einem Archipel. Sie hat Hinweise gegeben, wie schreiben Sie einen Text und streichen Sie jeden zweiten Absatz durch. Lassen Sie all das hinter sich, was eigentlich dieses wissenschaftliche Schreiben für Sie ausmacht, auch was Fußnoten betrifft beispielsweise. Positionieren Sie sich, Ihre Person. Also es waren ganz konkrete Hinweise, aber gleichzeitig war auch deutlich, das ist eine ganz schön anspruchsvolle Gattung. Vor allem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja über Jahre hinweg es gewohnt sind, auch einen bestimmten Habitus im Schreiben auszubilden. Und nach diesem Treffen haben wir dann nochmal eine Diskussion gehabt, wer sich denn jetzt wirklich an diesem Experiment beteiligen möchte. Und es gab doch immerhin genug Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, wir versuchen das mal. Wunderbarerweise auch wirklich gemischt, was die verschiedenen Disziplinen betrifft, aber auch was die verschiedenen Altersgruppierungen betrifft. Das sind viele jüngere WissenschaftlerInnen dabei, aber eben auch längst etablierte. Trotz allem waren es dann weniger Beteiligte, die sich darauf eingelassen haben. Und für alle war es wirklich auch ein Wagnis und es war auch anstrengend. Ich glaube, für uns alle, auch für Frau Dresner, die wir dann nach dem Vortrag nämlich auch dafür gewonnen haben, uns ein Feedback zu geben auf unsere Essays. Und sie hat das sehr ernst genommen. Und auch das ist natürlich eine besondere Situation, wenn man dann als Wissenschaftlerin auf einmal dann in Texten Kommentare liest, die Schreibweisen kritisieren, von denen man überzeugt ist, genau so muss es eigentlich sein, aber eben nicht essayistisches Schreiben. Und dann gab es eben Phasen der Überarbeitung und der Diskussion und der Gespräche, und das war für einige eine größere Herausforderung als für andere, und es gab auch Naturtalente essayistischen Schreibens, muss man auch sagen, und unser Sammelband vereint jetzt wirklich auch ganz verschiedene Essays. Manche entsprechen dem, was man vielleicht auch einem literarischen Essay zutraut und was man erwartet, eher als andere. Aber ich bin einfach sehr, sehr froh, dass alle mitgemacht haben, die wir jetzt in diesem Sammelband zusammenstellen konnten.
Das klingt nach einem ziemlich anspruchsvollen Prozess. Wir sollten auf jeden Fall den Link auf die Ausstellung in unsere Shownotes setzen.
Machen wir.
Und es klingt auch ein bisschen so, als wäre das auch eine Übersetzungsaufgabe gewesen. Und da du ja auch Übersetzungsexpertin bist und es in dem Band ja auch ums Übersetzen geht, habt ihr quasi da live auch Übersetzungserfahrungen gemacht, oder?
Das beschreibst du genau richtig, ja. Also wir sind tatsächlich zu Übersetzenden geworden von unseren eigenen Forschungsgegenständen. Das ist schon bei der Ausstellung auch der Fall gewesen, dass man auch da ganz stark selektieren musste. Es war eine Schwierigkeit, welches Objekt wähle ich eigentlich aus? Wie stelle ich das vor, wenn man nur eine ganz begrenzte Zeichenanzahl überhaupt zur Verfügung stehen hat? Aber auch, wie möchte ich das kommentieren? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Wie passen all die verschiedenen Objekte dann zusammen? Auch das war eine große Schwierigkeit, daraus ein geschlossenes Ganzes dann zu entwickeln. Wir haben das unter dieses Leitparadigma Übersetzen ist Macht dann letztlich gestellt. Genau so heißt ja auch unser Buch, was wir haben. Aber genau darum geht es. Also Forschungsgegenstände, die eigentlich von Menschen, denen wir im Alltag begegnen, denkbar weit entfernt sind und vielleicht auch von unseren Studierenden relativ weit entfernt, die so zu vermitteln, Forschung zu übersetzen, dass es ansprechend wird, dass es einen Zweck erfüllt, dass man das, was einen beschäftigt und interessiert, mitteilen kann. Und insofern ist es wirklich ein großes Übersetzungsexperiment gewesen, der Band und die Ausstellung.
Jetzt haben wir schon mehrfach gesagt, diese Form des Essays ist ja eine ungewöhnliche und vor allem, wenn man schon, das haben Sie gerade selber gesagt, lange in dem Business ist und eine bestimmte Art zu schreiben gewohnt ist, dann da auszubrechen und was Neues auszuprobieren, ist ja bestimmt gar nicht mal so einfach. Ulrike Dresner beschreibt ja auch, auf dem Klappentext steht das, dass der Essay sozusagen die Königsdisziplin eigentlich ist und später sagt sie auch, dass es eine Furchtlosigkeit des Denkens irgendwie fordert. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, was war so die größte Herausforderung bei dem Schreiben eines Essays und wo haben Sie vielleicht auch selber was gelernt, indem Sie so eine alte Denkbahn, ein altes Schreibmuster verlassen haben und was Neues ausprobiert haben?
Ja, das ist auch eine total spannende Frage. Ich würde sagen, dass vielleicht mit die größte Herausforderung ist, auch den Mut zu haben, sich selber als Forscherin zu positionieren. Also für die Essays ist es ja auch wichtig, nochmal deutlich zu machen, wo ist mein Standpunkt, von wo aus blicke ich auf die Gegenstände, was macht es auch mit mir möglicherweise, ohne dass es jetzt völlig ins Subjektive entgleitet, aber trotz allem immer wieder solche Bezüge auch herzustellen, sei es zu der eigenen Lebenswelt, sei es zu mir als Person, sei es zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist etwas, was man ja vor allem auch im deutschen Wissenschaftssystem wirklich vom ersten Semester an systematisch ausgetrieben bekommt, ne? Ja, den eigenen Standpunkt zu markieren und zu reflektieren. Und das gilt dann als besonders wissenschaftlich und objektiv, wenn kein Ich mehr irgendwie in Texten erwähnt wird. Und da auf einmal wieder die eigene Stimme zu finden, ja, und sich zu positionieren und etwas auch zu erzählen, zu reflektieren, aber auch nicht für alles eine Erklärung zu bieten, sondern Dinge auch offen zu lassen, auch im Rätselhaften zu belassen. Das ist natürlich auch eine ganz andere Anforderung, als wenn wir normalerweise erklären, entschlüsseln, eine Thesenbildung durchführen. Was ich insgesamt gelernt habe, jetzt auch über den Kontakt stärker noch mit WissenschaftlerInnen im Bereich der Translation Studies, auch im angloamerikanischen Bereich, ist auch viel stärker, wenn man Position bezieht, auch Sachen zu beurteilen oder eben auch thesenfreudiger zu sein. Auch das ist etwas, was man zwar natürlich sagt, bei einer Hausarbeit, da gehört eine These dazu, aber es wird doch selten so stark ersichtlich, was ist eigentlich jetzt wirklich eine Position, die ich versuche so durchzuführen. Und ich denke auch, dass mich das insgesamt nochmal bei meinem wissenschaftlichen Schreiben doch beeinflusst hat und natürlich jetzt auch mit Blick darauf, Michael, du hast das ja erwähnt, dass mein Buch zur Kinderlosigkeit ins Englische übersetzt worden ist, auch da zu merken, dass Schreiben einfach unterschiedlich funktioniert, je nachdem, in welcher Wissenschaftssprache ich mich bewege, welches Zielpublikum ich habe und dass es eben nicht nur möglich ist, Sachen einfach zu übersetzen, sondern dass man auch hin auf ein Zielpublikum anders schreiben muss, damit überhaupt die Argumentation funktionieren kann. Und solche Verschiebungen, die unumgänglich sind bei Übersetzung, die interessieren uns im Schwerpunktprogramm ja aus einer historischen Perspektive, dann aber selber eben als Wissenschaftlerin zu merken, was macht das eigentlich mit mir? Wie verändert sich das in Bezug auf Textgattung, in Bezug auf unterschiedliche Zielgruppen und auch auf verschiedene Sprachen, die jeweils mit unterschiedlichen Vorstellungen und Konzepten verbunden sind. Das ist doch noch etwas, was mich jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auch weitergebracht hat und mir einen anderen Horizont so gegeben hat, würde ich sagen.
Du hast gerade die Zielgruppen angesprochen. Hast du Tipps, wie man an eine breitere Zielgruppe rankommt? Also Essay ist ja schon mal irgendwie ein Format, wo man jetzt sich erhofft, dass das breitere Kreis von Leserinnen und Lesern erreicht. Aber hast du weitere Tipps?
Das ist natürlich immer eine große Frage. Wie kann Wissenschaftskommunikation gelingen, dass man aus diesem eigenen Bereich herauskommt? Wer hört eigentlich jetzt auch diesen Podcast? Ja, sind alle die Studierenden, die das als Hausaufgabe bekommen? Oder kann man auch Leute eben außerhalb der wissenschaftlichen Community so erreichen? Und natürlich versuchen wir das, indem wir solche typischen Werbekanäle auch bedienen, indem wir auch um Unterstützung bitten. Die Presseabteilung, jetzt in meinem Fall der Universität Würzburg, ja, die da viel mehr Erfahrung haben, auch über den Verlag gibt es Versuche, noch ein weiteres Publikum zu erreichen. Aber wie gut das letztlich gelingt, das ist natürlich wirklich eine Frage, weil es ja ganz, ganz viele verschiedene Angebote gibt. Und es ist immer schwieriger für historische Geisteswissenschaften mit ihren Inhalten so wahrgenommen zu werden. Also ein Beispiel, was ich habe, wo das auch mit unserem Band mit Übersetzen ist, macht, glaube ich, ganz schön gelungen ist, ist, dass unser Verlag, mit dem die Zusammenarbeit auch rundum erfreulich war, nämlich mit dem Wehrhahn Verlag, einem kleinen Verlag in Hannover, der sowohl wissenschaftliche als auch literarische Erzeugnisse anbietet. Herr Wehrhahn hatte eine Kooperation mit Celle, wo in einem Literaturhaus auch eine Tagung zu Übersetzen angeboten wurde, bezogen auf Gegenwartskulturen. Und da wurde unser Band auch beworben und die Öffentlichkeit in Celle hat dann eben auch den Band kennengelernt und in der lokalen Buchhandlung, die von Thalia unterhalten wird, war dann auch unser Band zu kaufen und netterweise hat Herr Wehrhahn sogar ein Foto geschickt, wo man dann sehen konnte, dass unser Band zwischen aktuellen Bestsellern eingeordnet war und auf dem Foto sieht man die neuesten Bände von Bridgerton und eben Übersetzen ist Macht. Also das ist schon ein bisschen spektakulär und sicherlich auch etwas, was eben lokal dann so funktionieren kann, vor allem.
Jetzt haben wir schon über die Form gesprochen, wie man über die Form quasi das Publikum erreichen kann oder ein anderes Publikum erreichen kann. Aber was ist vielleicht auch inhaltlich am Thema Übersetzen ist Macht für Leute, sag ich mal, außerhalb der Uni-Bubble eigentlich interessant? Warum ist das ein Thema, was uns im Alltag beschäftigen könnte?
Naja, Übersetzen generell ist natürlich ein Thema, was ungeheuer wichtig ist und alle Lebensbereiche prägt. Das ist häufig gar nicht so sehr bewusst, wie sehr wir von Übersetzungen abhängig sind. Vielfältig, also Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, man kann in alle Bereiche denken. Also jetzt beispielsweise bezogen auf die Ukraine und diplomatische Auseinandersetzungen, die laufen, wenn wir an die EU denken, an die Corona-Pandemie, an Fragen, wie kann es mit Impfstoffentwicklungen weitergehen, mit Blick auf Filme, auf die Literatur, die wir lesen. Alles läuft ja über Übersetzung oder jedenfalls zahlreiche Rezeptionswege laufen über Übersetzung. Natürlich gibt es über die Dominanz des Englischen auch eine sehr starke Beeinflussung von Kommunikation, aber es wird ja auch in das Englische übersetzt oder es gibt eben Formen der Selbstübersetzung natürlich auch. Aber insgesamt, glaube ich, gerade eben im Bereich von Wissenschaft, Literatur, aber auch darüber hinaus sind wir von Übersetzung umgeben. Und dann mal zu reflektieren, was passiert eigentlich beim Übersetzen. Was verändert sich eigentlich, wenn ich den Ausgangstext und den Zieltext vergleiche und dass ich da eine Instanz habe, die dazwischen geschaltet ist, die ihr subjektives Verstehen in einen Text einschreibt, dass immer der besondere Kontext eine Rolle spielt, dass ich je nachdem, für wen ich übersetze und für welchen Zweck andere Worte wähle, dass Literatur per se mehrdeutig ist und ich Entscheidungen treffen muss. Ne? Das sind eigentlich ganz, ganz relevante Fragen, die im literaturwissenschaftlichen Studium auch nur eine untergeordnete Rolle spielen, obwohl es eigentlich Grundkompetenzen benötigt, auch mit Blick auf Schulen, also in jedem Kontext, wo man eigentlich nochmal viel mehr dafür sensibilisieren müsste, was Übersetzen eigentlich mit uns macht. Deshalb ist es, glaube ich, ein Thema, was grundsätzlich alle interessieren sollte. Und dann kann man sich nochmal fragen, warum jetzt gerade das Übersetzen auch in der frühen Neuzeit, da kann man eigentlich besonders stark beobachten, wie Nuancen sich verschieben, also mit Blick auf literarische Übersetzung, schreiben sich Übersetzende in der Vormoderne noch viel stärker in die Texte ein, als das heute bei philologischen Übersetzungen vor allem der Fall ist. Und dann wiederum kann ich eben auch sehr viel über die Zeit und über die Kultur erfahren, der die Übersetzenden angehören. Also das macht eigentlich auch für mich Übersetzungen zu so einem interessanten Forschungsthema. Ich arbeite ja viel zu antiken Rezeptionen, antiken Übersetzungen im Humanismus und man erfährt eben vor allem dann viel über die humanistischen Übersetzer und deren Vorstellungen von Welt, Religion, Geschlecht, Sexualität und gar nicht so sehr das, was die antiken Autoren eigentlich intendiert haben. Also das ist spannend. Und vielleicht, dann beende ich meinen längeren Wortbeitrag dazu, aber was jetzt bei diesem Essayband auch spannend ist, dass wir wirklich versuchen, auf eine sehr zugewandte, zugängliche und unterhaltsame Weise dieses Interesse für Übersetzungen der frühen Neuzeit zu wecken und unser eigenes Interesse auch so zu vermitteln. Und da gibt es auch ganz schöne, ganz unterschiedliche Sprachexperimente und Schreibexperimente der beteiligten Kolleginnen und Kollegen.
Die Einleitung war ja auch in Interviewformat, richtig?
Ja, richtig. Wir haben auch da versucht, nochmal Konventionen aufzubrechen und wollten nicht so eine typische Einleitung, wie sie in jedem Sammelband ist, sondern haben uns miteinander unterhalten. Interessanterweise auch in Schriftform fand dieser Dialog statt. Also es war nicht eine nachträgliche Transkription, sondern es war ein Dialog, ein schriftlicher Dialog, den wir hatten und wo wir dann verschiedene Fragen uns gegenseitig gestellt haben und das Konzept des Bandes auch präsentieren und eben auch erklären, warum Frau Träger Mitherausgeberin ist und warum wir uns so freuen, dass wir sie gewinnen konnten.
Das habe ich mich tatsächlich auch direkt gefragt. Also bei diesem Vorwort, wie das ganz praktisch zustande gekommen ist, ob Sie sich da getroffen haben, weil das klingt eigentlich schon wie ein geskripteter Podcast so ein bisschen.
Ja, das sind wir natürlich auch. Wie übersetzt man eigentlich irgendwie so bei Podcasts zum Beispiel das, was man sich so überlegt hat für so eine Folge? Genau, da sind wir bei geskripteten. Und Dialog ist natürlich das Bessere, als zu sagen, das ist ein Interview. Auch das habe ich irgendwie so von meinen irgendwie Zeitungsleseerfahrungen jetzt offenbar gleich übersetzt.
Ja, vielleicht auch noch zu diesem besonderen Format mit Dialog. Wie kann das funktionieren, dass man einen Dialog auch schriftlich hat? Das ist doch ein ziemlich großer Unterschied. Also ich hatte, wir haben vorhin auch darüber kurz gesprochen im Vorgespräch zu unserem Gespräch, dass es ein anderes Buchprojekt gab, an dem ich jetzt beteiligt war, wo wir einen Dialog zusammen mit Thomas Meinecke, wo es um mittelalterliche Mystikerinnen geht, später in einer Schriftform veröffentlicht haben, Ozeanes Schreiben. Und dort war es genau umgekehrt. Wir haben uns unterhalten und hatten einen ganz lebhaften, einen sehr interessanten Dialog über, inwiefern ähnelt Meineckes Schreiben eigentlich dem mittelalterlicher Autoren, ja, und inwiefern sind die Gender-Konzepte von Mystikerinnen unglaublich aktuell, gerade wenn wir versuchen, so Binaritäten aufzubrechen. Also es war ein ganz wunderbares Gespräch, was dann später eingeflossen ist in schriftlich dokumentierte Interviews mit Meinecke. Und da haben wir das im Nachhinein transkribiert und aufgezeichnet. Und man ist doch erstmal etwas erschreckt, wenn man diese Transkription sieht. Denn mündliche Kommunikation funktioniert einfach völlig anders als schriftliche Kommunikation. Und man muss doch, selbst wenn man den mündlichen Duktus beibehalten will, nochmal stark eingreifen, damit das überhaupt lesbar ist. Also,
können Sie mal ein Beispiel geben? Was sind so Sachen, die Sie da verändert haben?
Ja, das sind nicht nur Wendungen, wo man aus der Konstruktion herausfällt, sondern es sind auch sehr viele Füllwörter, die man hat. Es sind auch viele Wendungen, wo man denkt, das ist auch eine Form von sozialer Interaktion beim mündlichen Sprechen, indem man gegenseitig aufeinander Bezug nimmt, dass man nochmal Dinge leicht wiederholt. Es sind Formen, sich anzunähern, bevor neue Argumente mit eingebracht werden. Und beim schriftlichen Kommunizieren und auch in Dialogform ist es eben viel stärker doch fokussiert auf die inhaltliche Aussage, die man dort vermitteln will. Und ja, diese soziale Annäherung erfolgt im Schriftlichen längst nicht so stark. Und natürlich reduziert man Füllwörter beispielsweise, ja, und achtet noch viel stärker auf eine Stimmigkeit.
Alles, was man im Podcast nachher schneiden würde. Alles, absolut, was ihr jetzt hier nicht hört, liebe HörerInnen.
Und das ist eine ganze Menge.
Ist das so, da. Wenn ich jetzt so aus diesem Gespräch nachher herausgehe und sage, Essay, das ist doch wirklich ein tolles Format, das will ich auch können. Gibt es da so ein paar Tipps, wenn ich sage, how to Essay, was muss ich beachten, um einen richtig guten Essay zu schreiben? Was sind vielleicht auch Tipps, die Sie vielleicht von Ulrike Dressner auch bekommen haben, wenn Sie uns mal so mit in Ihre Schreibwerkstatt nehmen? Was waren vielleicht auch Sachen, wo Sie selber Kritik bekommen haben, die Sie nochmal geändert haben?
Ich würde sagen, dass es eben bei einem Essay gut ist, Reflexion und Beschreibung miteinander zu verbinden in einem guten Wechselverhältnis, dass es narrativ sein darf, aber eben auch nicht zu narrativ, dass man die eigene Stimme auf jeden Fall so hören sollte, dass es nicht zu stark aus der Perspektive desjenigen heraus, ich erkläre oder so ist es, sondern vielleicht eher suchend, tastend, dass man Verbindungen aufzeigen kann oder Parallelitäten, ohne sie aber dann komplett auch einzulösen. Ja, also es ist auf jeden Fall eine viel offenere Form, die es dabei zu wahren gilt.
Das klingt ganz hervorragend. Das können wir jetzt einfach so transkribieren und an unsere Studierenden weitergeben.
Und dann sagen wir auch, so, Sie können eine Hausarbeit schreiben oder ein Essay, aber Essay ist richtig schwer.
Ja, also denken Sie nicht, dass es dann einfach ist.
Sie können aber auch einfach dann unseren Band empfehlen und das dialogische Vorwort, da gibt natürlich Frau Dressner ja auch nochmal ein paar Hinweise und hat eben auch wunderschöne Bilder gefunden, was für Sie essayistisches Schreiben ausmacht.
Das machen wir sehr, sehr gerne. Regina, wir fragen unsere Gäste immer gerne noch nach einem Zitat aus dem Buch. Etwas, was du besonders interessant, spannend, aufschlussreich fandest. Hättest du ein Zitat für uns und für unsere Zitateliste?
Ja, ich habe ein Zitat mitgebracht und kann vielleicht noch, bevor ich das Zitat vorlese, noch etwas sagen zu den Beiträgen, ganz kurz, wenn das in Ordnung ist, die in dem Sammelband enthalten sind, die nämlich wirklich ganz vielseitig sind und sich von heiligen Texten über enzyklopädische Texte, über Wissenschaftsübersetzungen, kanonische Texte hinspannen und wo man auch mit hineingenommen wird in eine Art von Briefe schreiben. Die Geschichte erzählt wird etwa von der Übersetzung der Bibel ins Walisische oder wo man etwas über Kanonfragen und Kanonbildung erfährt oder warum Übersetzer und vor allem Übersetzerinnen eher unsichtbar bleiben in der Geschichte, aber eben auch in der Gegenwart oder warum die Pfeile der Grammatik ganz wichtig ist, um Texte in die richtige Form zu bringen. Also es ist wirklich ein sehr breites thematisches Spektrum. Und der Überbegriff, der Titel, der uns alle zusammenhält, ist ja der Übersetzen ist Macht, aber gleichzeitig ist Übersetzen natürlich auch etwas, was Ohnmachtserfahrungen bescheren kann, wenn man eben Schwierigkeiten hat und sich fragt, wie kann ich eigentlich meinen Ausgangstext oder meine Botschaft in einer angemessenen Form so transferieren? Was löst es mit mir aus? Und was passiert eigentlich, wenn ich merke, dass das, was ich übersetzt habe, völlig anders ankommt? Das ist, kann natürlich auch zu großen Irritationen führen. Und ich habe da ein Zitat ausgewählt, was jetzt am Ende von meinem eigenen Essay stammt, wo es mir darum geht, um meine eigenen Erfahrungen mit Texten in alten Sprachen, und zwar sowohl bezogen eben auf meine Forschungsgegenstände als auch auf bestimmte Punkte in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, wo ich mich mit verschiedenen Sprachen und Texten so auseinandergesetzt habe. Und das Essay endet dann mit eben diesen Irritationen vielleicht auch in Bezug auf Übersetzungsprozesse, sprachliche Transferprozesse können mit Macht, aber auch mit Ohnmachtsgefühlen einhergehen. Übersetzende müssen es aushalten können, einen Ausgangstext in der Zielsprache nie vollständig wiederzugeben, nur eine mögliche Sinnvariante zu erfassen und mit Alternativen des Übersetzens zu leben.
Ich finde, das ist ein richtig, richtig tolles Zitat, was nicht nur diesen Podcast, sondern auch das Projekt so ein bisschen abrundet.
Mhm. Und trifft, glaube ich, auch tatsächlich sehr, sehr gut diese Erfahrung der Machtlosigkeit. Also genau, Übersetzen ist Macht, aber manchmal hängt da auch Machtlosigkeit mit drin.
Eine ganz große Empfehlung vielleicht, dieses Buch zu lesen, die einzelnen Essays zu lesen. Und ich glaube, in diesem Podcast ist ja auch immer das Stichwort Strandlektüre, was Nina und du, was ihr groß gemacht habt. Und tatsächlich muss ich sagen, dieser Band ist ein Band, den man wirklich sehr gut im Urlaub jetzt auch am Strand lesen kann.
Und ich wünsche mir auch mehr solche Essaybände, auch für sagen, die Medievistik und die Frühneuzeitforschung.
Absolut.
Liebe Regina, ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch herzlich. Das hat viel Spaß gemacht. Und natürlich wäre es wunderbar, wenn die Strandlektüre tatsächlich Lesende finden würde.
Ja, danke, dass Sie nochmal in Bochum waren und danke für diesen wirklich tollen Essayband und dieses großartige Projekt.
Super, dann können wir jetzt an den Strand.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Einen schönen Urlaub.